Zärtliche Indira von Barbara Cartland. Gelesen von Katrin Weißer für Saga Egmont Hörbuchverlag. Aufgenommen im Multimedia-Studio 2015 Kopenhagen. Kapitel 1. Der White's Club füllte sich rasch mit seinen aristokratischen, berühmt-berüchtigten Mitgliedern. Der Erkerplatz mit Blick auf die St. James Street, der durch Beau Brummel Berühmtheit erlangt hatte, war bereits besetzt. Und es war auch sonst keiner der braunen Ledersessel mehr frei, als Lord Frodham und sein Freund Sir James Overton eintraten. Sie wechselten ein paar Worte mit einem Bekannten, mit dem sie am vergangenen Abend zusammen gewesen waren, und hörten jemanden in verächtlichem Ton sagen: »Du wirst mit deinem Geschwätz über die Liebe allmählich genauso langweilig wie George Byron. Dabei ist sie nichts anderes als hübsch, eine mit Schleifchen verzierte Begierde.« Es gab Gelächter, und Charles Frodham raunte Jimmy Overton zu: »Astley hat wieder mal seine zynische Ader. Ich behaupte immer noch, dass er als Jüngling mal unglücklich verliebt war.« »Unsinn«, widersprach Jimmy Overton. »Er hat niemals jemand anderen geliebt als sich selbst und seine Pferde.« Charles Frodham lachte und trat näher an das Erkerfenster heran, um sich nicht entgehen zu lassen, was der Marquis von Ardsley sonst noch über das Thema Liebe und Frauen von sich gab. Offenbar stritt er sich mit jemandem, denn er erklärte gerade abfällig: »Frauen dienen doch nur unserem Vergnügen und dem Zweck, uns den erforderlichen Stammhalter zu gebären. Ansonsten verfolgt ein einigermaßen intelligenter Mensch, weiß Gott, andere Interessen im Leben.« »Alles gut und schön, Ardsley«, ließ sich ein stadtbekannter Lebemann vernehmen. »Trotzdem musst du selbst zugeben, dass unser Leben fad und farblos wäre. Könnten wir nicht ab und zu eine hübsche Frau in den Armen halten?« »Da spricht der Fachmann«, rief jemand und erntete lautes Gelächter. »Jeder nach seinem Geschmack«, erwiderte der Marquis. »Allerdings musste ich heute Morgen in der Zeitung lesen, dass Oliver Markham einen verdammten Narren aus sich gemacht hat, und davor hätten wir ihn warnen müssen.« »Willst du damit sagen, er hätte die reiche Erbin nicht heiraten sollen?«, fragte der Lebemann verdutzt. »Du kannst es dir ja leisten, dich verächtlich über Geldangelegenheiten zu äußern, Ardsley. Aber manch einer von uns hat angesichts leerer Taschen keine andere Wahl, als durch eine Geldheirat seinen Stammsitz zu erhalten und gute Pferde in den Stall zu bekommen.« »Trotzdem sollte man sich nicht unter Niveau verkaufen«, sagte der Marquis kalt. »Ist euch klar, dass dieser Markham die Tochter eines Krämers geheiratet hat?« Eisige Verachtung klang aus seiner Stimme. »Vielleicht hatte er keine andere Wahl«, warf jemand ein. »Unsinn«, sagte der Marquis. »Markham stammt aus einer angesehenen alten Familie. Und Gott sei Dank haben blaues Blut und ein ehrwürdiger Adelstitel immer noch einen hohen Stellenwert auf dem Heiratsmarkt. Er war ein Narr, und das werde ich ihm bei nächstbester Gelegenheit ins Gesicht sagen.« »Zu spät, Ardsley«, sagte der Lebemann. »Er ist verheiratet, und es wird uns allen ein Vergnügen sein, an den Partys teilzunehmen, die Oliver in Zukunft geben wird. Ich persönlich mochte ihn immer sehr gern. Und jetzt magst du ihn noch lieber, weil er es sich leisten kann, dich zu bewirten«, meinte einer spöttisch. »Mich trifft genauso viel Schuld wie alle anderen«, erklärte der Marquis ernst. »Als uns klar wurde, dass Oliver dieser unmöglichen Person nachstieg, hätten wir mit allen Mitteln verhindern sollen, dass er sie auch noch heiratet.« »Wie ich gehört habe«, meldete sich einer zu Wort, der bisher geschwiegen hatte, »ist sie bildhübsch und Markham unsterblich in sie verliebt.« »Ihr mit eurer Liebe«, rief der Marquis verächtlich aus, »hört doch auf mit dieser unerträglichen Gefühlsduselei. Ich sage es euch klipp und klar. Für einen Mann, der auch nur einen Funken Verstand besitzt, spielt die Liebe bei einer Heirat die geringste Rolle.« »Zum Beispiel für dich, wie?«, spottete der Lebemann. »Sehr richtig«, erwiderte der Marquis. »Wenn ich einmal heirate, was erst in ferner Zukunft der Fall sein wird, dann muss es eine Frau sein, die mir ebenbürtig ist und dem hohen gesellschaftlichen Ansehen, das sie als meine Gemahlin genießt, nicht durch schlechte Manieren und niedrige Denkart Schande bereitet.« »Bist du sicher, dass du sofort erkennst, welchem Stand